Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Was ist das für einen emotionalen FCB-Sieg im Klassiker gegen den FC Zürich? In der 94. Minute trifft der Shaqiri zum 4-3, aber am nächsten Tag muss der Ludovic Magne trotzdem gehen. Wir fragen uns, ist die Trainerentlassung alternativlos oder der Ausdruck von der riesigen Erwartungshaltung zu Basel? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Diesmal geht es endlich wieder mal um Fußball und wir schauen auf Basel, wo am heutigen Montag alles drunter und drüber gegangen ist. Und das machen wir mit den richtigen Menschen. Und zwar mit dem Jakob Weber, der für BZ Basel über den FC beschreibt, und mit dem Fußballexperten Sebastian Wendel. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, Köbi, du bist in Basel und du kannst sicher sagen, was heute alles los war, hier an diesem heutigen Montag.
Ja, also eigentlich war es erstmal gar nicht los gewesen, weil man hat nicht trainiert. Der Einzige, der das Training gemacht hat, war der André Bacanin, Extraschicht. Der Rest hat frei gehabt vom Team. Und ansonsten ist vor allem die Gerüchteküche los gewesen. Man hat eigentlich schon am Morgen irgendwie gehört, dass es wahrscheinlich fertig ist. Und das hat sich dann mehr und mehr verdichtet. Und seit Viertel vor eins hat dann auch der FCB bestätigt, dass man sich vom Ludovic Magne, vom Trainer, trennt. Und ja, die Reißleinenzeit nach der doch enttäuschenden letzten Zeit, die eigentlich seit dem November andauert.
Aber es ist schon unglaublich, oder? Es ist der unglaubliche Klassiker mit dem Last-Minute-Goal, sehr emotionaler Sieg für den FCB. Und ja, am nächsten Morgen wird der Trainer entlassen. Eben, wie schaust du auf das?
Ja, sieht natürlich auf den ersten Blick so rein statistisch ein bisschen schräg aus, aber es ist erstens nicht das erste Mal, dass der FCB nach einem gross gefeierten Sieg oder nach einem Sieg, sag ich mal so, einen Trainer entlässt. Erinnere ich an Patrick Rahmen, und nach einem 3 oder 4-0, weiß nicht genau, gegen Lausanne enttäuscht wurde. Ja. Und zweitens, warum es nicht ganz kann überraschen kann, muss man ein paar Tage zurückschauen, die Aussagen vom Sportchef Dani Stucki nach dem Debakel, Desaster in Salzburg, wo er eigentlich die Aufgabe für einen Mann, den Job zu behalten, wie unmöglich macht, indem er sagt, der Sieg gegen Zürich ist das eine, aber vor allem interessiert mich die Art und Weise. Und mit dieser Aussage hat er ihn eigentlich entlassen.
Ist für dich dann auch klar gewesen, Köbi, dass das so kommt?
Ja, ich bin in Salzburg gewesen und sie sind natürlich alle sehr enttäuscht gewesen, was sie da gesehen haben, vor allem in der ersten Halbzeit, wie man eigentlich chancenlos ist gegen ein Team, wo man eigentlich gehofft hat, man ist auf Augenhöhe oder könnte sogar gewinnen. Und ja, wir haben da mit dem Dani Stucki dann geredet, er hat mehrfach quasi die Chance ausgelost, um seinen Trainer irgendwie zu stärken und der Seba hat dann schon gesagt, also die Falltür, wo er sich baut, er muss gewinnen und auch nur mit einer guten Art und Weise. Das ist natürlich schon ein Zeichen gewesen, dass man eigentlich schon vor dem Zürich-Match sich entschieden hat, dass man den Trainer wechselt. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, es hat eine kleine Hintertür gegeben, aber der Klassiker gestern, bin ich auch im Stadion gewesen, der war ja jetzt auch nicht, logisch, man hat gewonnen, aber das liegt eigentlich allein am Shaqiri, wo der Match eigentlich einmal Leihgang gewonnen hat. Defensiv war es einmal mehr nicht gut in dem Jahr und auch gegen den FCZ, wo eigentlich mit dem letzten Aufgebot da anreist, so viel Probleme zu haben, das ist, hat dann wahrscheinlich im Stucki und dem Degen dann auch nochmal gezeigt, dass es Zeit ist, dass man den Trainer wechselt.
Ich frage mich halt einfach, warum hat man, wenn man ja eigentlich schon überzeugt ist, spätestens am Donnerstag nach dem Match, dass es der Mann ja nicht mehr ist, nicht mehr der richtige Trainer ist, warum man ihn dann nicht einfach sofort entlässt. Ich meine, der Zürich-Match war jetzt auch nicht unwichtig gewesen. Klar, jetzt hat man ihn gewonnen. Jetzt rein statistisch ist quasi nichts mehr kaputt gegangen. Aber gleich, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, dass man so Aussagen macht und am nächsten Tag ihn nicht entlässt. Ja, wäre auch wahrscheinlich auf breiteres Verständnis gestoßen, wenn man aufs Resultat schaut, dann hat man ja ganz klar nach einer ganz schlechten Leistung verloren in Salzburg. Und ja, allgemein finde ich, der Magne ist jetzt quasi das Opfer. Es gibt sicher gute Gründe, ihn nicht mehr weiter zu beschäftigen, aber also die ganze Führung, kommunikativ und eben wie sie jetzt gehandelt haben, sieht also schon nicht gut aus. Also ja, Zeitpunkt finde ich sehr schräg.
Gehst du da mit, Köbi, eben mit dem, wir haben es jetzt vorhin gehört, eben so ein bisschen, es wirkt halt komisch nach dem Sieg im Klassiker, findest du den Zeitpunkt falsch im Moment? Oder findest du allgemein den Klassiker falsch sogar?
Ich glaube, der ideale Zeitpunkt wäre wahrscheinlich schon der Freitag gewesen, wenn man sich schon sicher gewesen ist, dann kann natürlich sein, es kann man zwei Möglichkeiten, wie es mich erklären. Erstens ist vielleicht, dass man noch eine Alternative hätte wollen präsentieren, bevor man das macht und das nicht geschafft hat, bis vor dem Zürich-Match. Zweite Möglichkeit ist, dass man halt wirklich gehofft hat, hey, vielleicht gewinnt man irgendwie sehr souverän gegen Zürich und geht in der Weg gleich noch weiter. Das sind eigentlich die einzigen zwei Möglichkeiten, die ich mir erklären, warum man das vorher noch nicht gemacht hat. Ansonsten bin ich bei dir selber, wäre gescheiter gewesen, das schon am Freitag dann zu machen, wenn man sich schon dort entschieden hat.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, also Zeitpunkt. Eben jetzt auf,
oder, so, oder im Winter, genau.
Im kurzen, in der Pause, ja. Im kurzen Rahmen ist jetzt heute statt Freitag schräg, aber eigentlich, ja, wenn man so felsenfest überzeugt ist, scheinbar, wie der Dani Stucki, das vor der Winterpause war und gesagt, das ist 100% unser Trainer, war nie ein Thema gewesen, etwas zu wechseln, nachdem ja die Negativphase schon angefangen hat, jetzt schon einen Moment lang, schon nicht irgendwie nur ein Spiel schlecht gewesen vor der Winterpause, es hat sich dort abzeichnet, dass es irgendwie ja, in eine falsche Richtung geht und dann so klar kommuniziert und dann gleich drei Matches im neuen Jahr der Trainer dann entlässt. Also, boah, das da hat man einfach, ja, also es gibt einfach ein ganz komisches Bild ab, oder? Also, weil entweder bist du schon in der Winterpause nicht mehr überzeugt gewesen, dann hättest du dann aber müssen entlassen. Oder du hast einfach quasi keine Eier auf Deutsch gesagt, zu deinen Aussagen und zu deiner Meinung auch stehen und halt den Sturm zusammen zu überstehen, oder? Also, darum, ich finde, so oder so betrachtet, ist es einfach, sieht die sportliche Führung schlecht aus in dieser ganzen Kausomanie.
Und noch dazu, ich meine, man hat jetzt auch immer noch keinen Stürmer, oder? Man hat gesagt, man holt einen Stürmer im Winter, das hat man besprochen, Sportkommission mit dem Manja, der ist immer noch nicht da, es fehlen auch ein paar verletzte Spieler zu dem Otto Metinio, die doch noch wichtig sind. Die Frage stellt sich natürlich schon, ob jetzt ein anderer Trainer mit dem Kader das dann besser macht, wie es der Manja gemacht hat. Ja, das ist sicher auch ein Punkt, wo sich die sportliche Führung muss ankreiden lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich im Winter so gewesen, vor der Winterpause, da hätte der FCB eigentlich mehrheitlich ordentlich gespielt. Sie haben einfach das Penalty en masse verschossen und andere Goal nicht gemacht. Und darum hat man ja wie das Gefühl gehabt, und da verstand ich den Stucki schon, hey, das kommt gut im nächsten Jahr, wenn irgendwie ein neuer Drive reinkommt, wenn man dann mal zweimal gewinnt. Und jetzt ist in dem Jahr aber irgendwie etwas Komisches passiert, dass man dann plötzlich Eigenfehler macht, dass man auch wirklich schlecht spielt. Also hier und zweite Halbzeit war nicht gut, Salzburg war ganz schlecht. Zürich war vielleicht offensiv schön anzusehen, aber als Verantwortlicher fragst du dich auch, wie man so vogelwild kann spielen. Und das in Summe hat dann wahrscheinlich dazu geführt, dass man sich dann halt, dass man gemerkt hat, hey, wir haben nicht nur ein Effizienzproblem, wir haben noch ganz viele andere Probleme. Und das soll jetzt vielleicht mal ein paar anders lösen.
Ich nehme ein Stückchen, wenn man so will, schon ab, was er dort gemeint hat und auch gesagt hat, oder quasi, dass er voll hinter dem Mann steht und glaubt, dass es besser kommt. Aber jetzt in drei Spielen später zu entlassen, ist halt einfach dann wahrscheinlich auch so ein Zeichen, es ist ein bisschen Ablenken vom eigenen Versagen, sage ich mal, weil du es ja angetönt. Ich meine, die Sachen auf dem Transfermarkt, die er zum Teil selber auch angekündigt hat, sind bis jetzt nicht passiert. Es ist kein guter Stürmer da. Der Otele ist immer noch da, wo ja komisch, der hat jetzt irgendwie nicht gespielt, jetzt hat er aber wieder gespielt gegen Zürich. Hat der Stucki selber gesagt, er ging davon aus, dass er wechselt. Also ist irgendwie auch schräg. Also ja, es ist wahrscheinlich eben schon auch ein kleines Ablenken, um sich selber aus der Schusslinie zu nehmen. Aber ja, manche Patronen, dass er dann nicht muss quasi den Grind wirklich komplett selber in den Wind stellen, hat er dann nicht mehr jetzt ein Stück, oder? Also,
letztendlich
hat er
klar,
einfach den falschen Trainer geholt, oder? Das ist schon ein Eingeständnis, jetzt die Entlastung in dieser Hinsicht.
Genau, und ich bin jetzt sehr gespannt, ob es denn mit dem Neuen, ob das denn der Lichtsteiner ist oder irgendjemand anders, ob das denn besser wird, weil die Voraussetzungen sind nach wie vor schwierig, oder? Man hat jetzt als Doublesieger die Erwartungen wieder aufgeschwuppt. Trotzdem ist die Qualität von dem Team, die ist es nicht. Man ist nicht so viel besser wie die Konkurrenz. Das sieht man ja, es braucht alle in Topform, damit man da ein Match gewinnt. Für den FCB und darum bin ich jetzt gespannt, ob ein anderer Trainer dann mehr rauskitzeln kann aus dem Kader, wie das der Mann ja geschafft hat.
Wir können gerne dann nachher noch ein bisschen über Trainer diskutieren. Wir nehmen hier am Montag Nachmittag um 2 Uhr auf, können wir
Transparenz halber sagen, weil je nachdem kann ja da jeden Moment eine Nachricht reinflattern. Aber ich würde gerne noch mal kurz auf den Manja eingehen und so ein bisschen die gestiegene Erwartungshaltung. Ist er schlussendlich an der gescheitert? Weil er ist ja letzten Sommer gekommen, nachdem der Celestini gegangen ist, Double gewonnen hat. Der Manja erfolgreich bei Lausanne gewesen, wechselt zum FCB und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, von Anfang an, das passt nicht zusammen, oder Seba?
Ja, also bei mir zumindest, ja, ist es so gewesen, ja, irgendwie, also no bad feelings gegenüber Manja, irgendwie als Mensch ist das überhaupt nicht und er muss auch attestieren, was er in Lausanne geleistet hat, aber ich hatte wie irgendwie auch nicht so das Klickgefühl quasi gehabt oder das Bauchgefühl gefunden, hey mal, das ist quasi das richtige Match, was sich da die zwei gefunden haben. Und nachher ist die Champions League Quali gegen Kopenhagen, wo halt einfach, man hat probiert von FCB-Seite jetzt nicht so auf zu stilisieren von der Bedeutung und so, aber es ist schon mega wichtig gewesen. Und die hat er halt einfach nicht geschafft. Ob jetzt knapp oder nicht, unterstrich, hat er es einfach nicht geschafft gegen einen Gegner, ja, wo man darf schon sich gewisse Hoffnungen machen und Chancen ausrechnen. Und das einfach wie von Anfang an hat er das wie mitgezogen, glaube ich, nachher. Und natürlich sind dann auch Ausreißer nach oben da gewesen. Ich erinnere den Sieg gegen Stuttgart. Oder sonst auch ein Match, wo und man hat ja auch anständige Punktzahl bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch gehabt. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, hey, da ist jetzt wirklich kontinuierlich eine Entwicklung da, einzelne Spieler werden besser. Das hat mir ja auch nicht gesehen, was ist genau die Idee von seinem Fußball, den er spielen will. Es ist einfach voll die Abhängigkeit von der Personalie Shaqiri da gewesen. Und wenn man den jetzt mal wegnimmt, so wie Lara Guperami im Schweizer Frauenteam von den Skifahrerinnen, ja, ich glaube, quasi das Loch, das dann gerissen wird, ist dann etwa gleich gross, oder? Also, pff, da würde ich dann. Und das kann es dann wie nicht sein in einem Mannschaftssport, oder?
Kevin, was denkst du?
Ja, ich finde, du hast vieles gesagt, wo richtig ist. Es ist einfach eine sehr schwierige Aufgabe, auch gewesen, die er da hat. Ich meine, nach einem Doublesieg mit einem Team, das überperformt hat, oder? Sind wir uns einig? Eigentlich hat der FCB in der letzten Saison auch nur im Mai gut gespielt. Im April haben sie mit Glück noch 3 Matches gewonnen und nachher ist man so einen Flow gekommen und hat auch eine schwache Konkurrenz gehabt, oder? Man ist, glaube ich, der schlechteste Super League-Punkteschnittmeister aller Zeiten. Und jetzt ist der Mann ja sogar, jetzt ist er ein Punkt schlechter momentan nach 21 Runden. Gut, die Vergleiche sind auch noch ein bisschen schwierig, aber die Aufgabe nach so einem Exploit, ein Team weiterzuentwickeln, das ist natürlich extrem schwierig, oder? Und daran, das hat er am Schluss nicht geschafft, oder? Das sehe ich schon auch. Er hat jetzt nicht irgendwie 2-3 Spieler entscheidend weitergebracht. Der FCB ist wie letzte Saison vom Shaqiri abhängig. Das ist alles richtig. Und trotzdem frage ich mich, ob es ein anderer besser gemacht hätte und kommt dann eigentlich zum Schluss wahrscheinlich ja nicht, weil der FCB ist vor 2 Jahren noch im Abstiegsstrudel gewesen, dann haben sie eine gute Saison gespielt, entwickelt gerade wieder nach oben. Aber dass man jetzt gleich wieder Meistertitel an Meistertitel hinhängt, ist für mich auch unrealistisch.
Vielleicht tut das auch noch mal ein bisschen quasi erklären, warum der Celestini ja quasi nicht ungern gegangen ist beim FCB, weil er hätte ja auch gewusst, er ist Meister geworden wegen Shaqiri. Ja, das muss man sehen. Natürlich haben dann im Schatten von ihm andere auch gut gespielt, aber wäre der Shaqiri letzte Saison nicht beim FCB gewesen, wären sie nicht Meister geworden. Wie du sagst, unter anderem auch in einer Liga, wo natürlich die anderen auch nicht gut sind. Und das ist auch, der FCB hat auch von dem profitiert. Das stimmt schon alles, aber irgendwie. Ja, wie vor einfach, das ist so ein bisschen, es gibt doch manchmal so Personalentscheid, wenn du ein bisschen die Akteure kennst und ein bisschen die Szene verfolgst und so, ist einfach wie so von Anfang an das Gefühl, das ist zwar sympathisch, aber ob es wirklich herhalten, habe ich da schon grosse Zweifel. So ist es mir von Anfang an gegangen, lässt sich natürlich einfach sagen, wo es wirklich nicht gut gekommen ist, aber tatsächlich so gewesen. Und dann eben ist das Kopenhagen ausscheiden gekommen und von dort an habe ich gewusst, also das ist nicht eine Ehe, die sehr lange hält.
Ich finde die stehende Erwartungshaltung irgendwie noch ein spannender Punkt, weil natürlich, die kommt auch von außen, oder? Man ist Meister geworden, Double-Sieger geworden und hat letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich gespielt. Und natürlich hoffen wir in Basel überall, dass es so weitergeht oder eben zu dem Dominator wird, wo man war in den 10er-Jahren. Gleichzeitig ist ja der Club selber ja nicht abhängig von dieser Erwartungshaltung von außen. Okay, hast du das Gefühl, dass man da einfach auf die Fans hört? Oder hat der Club selber intern auch schon die höhere Erwartungshaltung? Und hat das Gefühl, hey, man ist eigentlich das Team, das einfach immer Meister werden muss? Oder wie ist das intern?
Ja, also ich glaube nicht, dass man die Fans lässt, das schon nicht, aber du hast natürlich mit dem David Degen einen Präsident, der von seinen Mitarbeitern sehr viel einfordert. Und logisch als FC Basel und gerade der FC Basel, der David Degen noch kennt und als Spieler selber prägt hat, der ist immer Meister geworden. Und dann ist das das Ziel, wenn man natürlich einen Meistertitel gewinnt, dass man den verteidigt. Ich finde das eigentlich auch noch cool, dass man so offensiv daran geht. Sie wissen schon auch, ich glaube, das sind schon realistisch genug, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man noch nicht wieder der alte FC Basel ist, wo man vor 10 Jahren war. Und trotzdem führt jetzt das dazu, oder? Die Erwartungshaltung, wo intern hoch ist und wo extern aus den Fans wahrscheinlich noch ein bisschen höher ist. Dass das halt nicht langt, wenn man dann Europa League ein bisschen mitspielt und ab und zu mal mit Glück gegen Stuttgart gewinnt und eine magische Nacht hat und in der Liga einen ähnlichen Punkteschnitt hat wie letztes Jahr, aber jetzt halt nur noch Vierter ist, dann langt das halt momentan nicht mehr, oder?
Ja, ich glaube, Rangierungen und ob man nachher schlussendlich Pokal gönnt oder nicht, ist so ein bisschen das eine. Ist sicher wichtig in Basel, finde ich auch. Also alles andere wäre ja auch schräg. Also man nennt sich ja auch zu Recht irgendwo durch, Fußballhauptstadt von der Schweiz und der grösste Club. Also alles andere als nach einem Meistertitel sagen, wir wollen wieder Meister werden, wäre man auch unglaubwürdig und schräg. Aber das andere ist, glaube ich, schon wieder, und da komme ich nochmal auf die Aussage von Dani Stucki zurück, oder? Die Art und Weise, oder? Und die Art und Weise hat nachher zur Folge, wie gut kann ich Spieler verkaufen. Also sprich, Art und Weise hat ja damit zu tun, werden einzelne Spieler besser, schaffe ich so Marktwert, kann sie verkaufen. Und das Geschäftsmodell vom FC Basel, das nicht abhängig ist in erster Linie von Titelgewinn oder so, sondern sie müssen Spieler verkaufen, damit sie auf einen grünen Zweig kommen finanziell. Das wird auch weiterhin so bleiben. Und wenn sie nicht gut shooten, dann schafft man keinen Marktwert. Und ich glaube, Scouts von ausländischen Clubs oder so, die können nicht schauen, wie viele Titel hat jetzt der FCB gewonnen, sondern die schauen, wie shooten die Einzelnen. Und wenn die Spieler sich nicht entwickeln, nicht besser werden, dann kannst du sie auch nicht verkaufen für gutes Geld. Und das ist, dann ist die finanzielle Situation wieder in Gefahr, oder? Und ich glaube, dort ist vor allem das, wo sie einfach ein Auge drauf haben. Und wenn das nicht herhält, dann tun sie halt handeln, oder?
Ja, das ist gut zusammengefasst.
Gut, dann haben wir jetzt das schon mal so zusammengefasst. Dann würde ich gerne Lichts Trainerkarussell eröffnen. Und zwar eben, man liest jetzt überall den Namen Stefan Lichtsteiner. Also, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gestaunt. Ich weiss nicht, wie ist es dir gegangen? Weil irgendwie, Wetzwil-Bonstetten ist ja momentan Trainer, Erstliga Classic. Also, das ist schon sehr ein grosser Gump, gerade zum FCB, oder?
Genau, also gestaunt. Vielleicht gestaunt, weil er jetzt möglicherweise aus der Erstliga Classic, aus dem Amateurfußball zum vielleicht zu dem Club wechselt in der Schweiz, wo man am meisten Druck hat. Auf der anderen Seite erinnere ich mich, wo der Lichtsteiner da beim FCB im Nachwuchs Trainer war. Und dort haben eigentlich alle von ihm geschwärmt, wie gut er das macht. Er hätte jetzt, glaube ich, im Sommer als U21 Trainer zurückkommen zum FCB. Das war mal der Plan gewesen. Darum hat man ja den Mario Cantalupi in den Winter gemacht. Und dass er auf der Liste ist und dass er gerade von David Degen sehr geschätzt wird, das ist bekannt. Aber ja, ich wundere mich dann schon auch, dass man einen Novize, wo jetzt das noch nie, der ist zwar Nazi-Captain gewesen und sicher eine Führungspersönlichkeit, aber dass so einer gerade in so einer Situation zum FCB kommt und dort der Heilsbringer soll sein, bin ich gespannt, ob das klappt.
Ich kann mir das wie nur vorstellen, jetzt ist bevor es offiziell wird, oder weiß nicht was, oder man das Modell kennt, wenn er irgendwie im Duo kommt mit einem erfahrenen alten Schlachtross, sage ich jetzt einmal, oder? Wo ihm einfach, es muss vielleicht nicht einmal irgendwie dann Nummer 1 sein im Trainerteam so kommuniziert, aber einfach jemand, der auch das ganze Geschäft kennt und einfach schon viele Situationen erlebt hat. Wer das jetzt kann sein, ganz ehrlich, fällt mir jetzt im ersten Moment keinen ein, aber gibt sicher gerade, ich meine, der Lichtsteiner kennt viele Leute, der Degen kennt viele Leute. Dann könnte ich mir das vorstellen, oder? Weil, ich meine, sein Renommee ist natürlich schon, da gibt es wenige Fußballer in der Schweiz, wenn überhaupt, die das vorweisen können. Ich meine, er war Stammspieler gewesen, jahrelang bei Juventus, hat x italienische Meisterschaften gewonnen, hat bei Arsenal gespielt, er war Nazi-Captain gewesen. Also, ich meine, der ist auch noch relativ frisch quasi Fußballrentner. Also, der redet Spielersprache noch, der strömt Respekt, strahlt Respekt aus, wenn er in eine Kabine kommt. Der hat eine Glaubwürdigkeit. Aber so, einfach, es ist halt dann einfach etwas anderes nochmal, dann auch wirklich so eine Profikabine zu coachen, im Griff haben, wo ja viel Ego sind und so. Und da nachher jemand Erfahrungs, wo Strömungen erkennt, wo alle Situationen quasi schon erlebt hat, ihm zur Seite stellen, wäre sicher, dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass es funktioniert. Aber er jetzt quasi wie so allein, ja, auch jetzt in einer Drucksituation, finde ich dann schon heikel, wenn es so kommt.
Er hat dann auch seinen Doppeladler-Kumpel Shaqiri.
Das Verhältnis von diesen zwei, da habe ich jetzt überhaupt kein Bedenken, dass das nicht gut kommt, weil die respektieren sich. Also der Lichtschein ist sicher jemand, der vom Shaqiri respektiert wird, wegen seiner Vita, oder? Aber ja, es sind ja noch 5, 6, 27 andere, oder? Die mit Belohnung gehalten werden.
Ja, neben, das ist noch spannend. Man muss ja beim FC Basel natürlich gut auskommen mit dem Sheren Shaqiri. Das wäre beim Chef von Lichtsteiner sicher der Fall. Aber gleichzeitig muss man das Team ja auch weiterentwickeln und eigentlich weniger Abhängen machen von dem Sheren Shaqiri. Ja, das ist ja eigentlich noch so ein bisschen, ja, ein Gratwander. Gegen muss man Erfolg haben. Man hat jetzt auch gesehen, gerade in dem FCZ-Match, also ohne Scheck gewinnt man den Match nicht. Letzte Saison war man ohne Scheck, hat man das Double nicht geholt. Gleichzeitig, eben, du hast gesagt, das Ziel ist eigentlich, da den Marktwert zu steigern. Also man muss da irgendwie einen Weg finden, dass man gleichzeitig Talent besser macht und der Scheck vielleicht ein bisschen unwichtiger und trotzdem noch den Erfolg hat. Das ist noch schwierig.
Ja, das ist ein mega Spagat oder ein Balanceakt, oder? Ja, Balanceakt, wo da der Trainer oder der Club, sage ich mal, vor sich hat. Weil, wie du sagst, ja, der Shaqiri ist natürlich immer noch überdurchschnittlich und hat jetzt auch wieder gezeigt, dass er kann Spiel in einem Alleingang entscheiden und er ist einer, der die Leute gerne haben und so, also den musst du den Leuten auch geben, quasi ein Gladiator aus Wulikobo gesehen, aber andererseits ja, musst du natürlich die Mannschaft wie breiter abstützen und das ist wie immer, wenn ganz grosse Spieler gegen das Ende von der Karriere gehen, das ist wahrscheinlich mitunter die schwierigste Aufgabe, die ein Club und ein Trainer hat, oder? Also über Figuren langsam zu begleiten in Ruhestand.
Ja, und vor allem jetzt eben auch mit dem ganzen Geschäftsmodell quasi, oder Kebi? Das ist ja durch das nochmal wichtig, weil beim Scheck kannst du ja sagen, gut, der springt dort die Leistung noch, oder? Den verkaufst du nicht mehr, eben, aber die anderen, oder? Und darum funktioniert das Geschäftsmodell selbst dann nicht, wenn der Scheck gut spielt und man hat Erfolg.
Ja, wenn der Scheck im Hotel natürlich pro Match einen auflegt und der trifft, dann funktioniert es ja schon. Am Schluss hängt ja alles auch mit dem Erfolg zusammen, oder? Aber ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und die wird mit jedem Jahr, wo der Shaqiri älter wird, noch schwieriger. Aber solange er so spielt wie jetzt gestern und alles quasi, ich meine, der macht einen Assist, wo genial ist, diverse Goal, wo nur er so macht. Solange er das ist, hat er seine Berechtigung, dass er jede Minute, wo er spielen kann, spielt. Oder? Und dann geht es eigentlich darum, wie macht man oder wie baut man um ihn herum ein funktionierendes Gebilde, das dann erfolgreich ist.
Und das?
Ja, es kommt der Tag, wo er wird nicht mehr so wichtig sein für den FCB und dann muss man das sehr gut moderieren. Ja.
Und du zeigst es ja eben, man muss eigentlich ein Team rundum auch zusammenstellen, das funktioniert. Und wenn man jetzt das Kader vom FCB, da fehlt schon auch eine gewisse Qualität, vor allem was den Stürmer angeht. Das ist, glaube ich, das, was hauptsächlich vermisst wird. Hat der Dani Stucki da in der Transferphase Fehler gemacht, findest
du? Ja, ich finde schon. Also der erste Fehler ist, dass man einen Leon Aftulahu, sehr unscheinbar, aber der hat fast keine Fehlpässe gespielt. Der hat das Spiel eigentlich von hinten dirigiert. Thomas Tuchel würde sagen, Holding Six. Das hat der FCB jetzt nicht. Er hat Metinje und Leroy, aber das sind eher so Box-to-Box-Spieler, Achter. Er hat den Bacanin, der vielleicht der 6 ist, aber der ist 17. Das hat man irgendwie verpasst oder man hat vielleicht auch seine Nebenmänner überschätzt. Und das Zweite, das hast du schon gesagt, das ist das mit dem Stürmer. Man hat halt erwartet, kein Ayeti, wo es jetzt in einer Vertragsverlängerung aber nicht mehr die Leistung bringt wie vorher. Und man hat das Gefühl gehabt, dass der Moritz Boschinski in der Schweiz Goal schießt. Und das ist beides nicht eingetroffen. Und dann hat man, ich sage jetzt mal, 10 bis 15 Goal zu wenig geschossen in der Zeit bis zu der Winterpause. Und ja, darum hat jetzt auch der Mann ja seinen Job nicht mehr. Sicher ein Hauptgrund.
Also ist irgendwie durch ein bisschen das Bauernopfer auch, der Ludovic Mann, ja, oder? Schlussendlich, wenn das Kader nicht die Spieler haben, die man vielleicht erwartet.
Ja, ja, also zweifellos. Eben, wie es vorhin gesagt, seine Entlassung ist auch ein Ablenken vom eigenen, also Versagen ist ein grosses Wort, von den eigenen Fehlern, von der sportlichen Führung, die dafür verantwortlich ist, wie ein Kader zusammengestellt ist. Und das ist halt einfach nicht ausbalanciert und nicht gut. Natürlich kann man in erster Linie mal sagen, also ein Verständnis haben für den Transfer von Broschinski, der kommt von einem Ex-Bundesligist, Bundesliga-Absteiger, ist dort zum Teil hoch gehandelt worden. Und dass der DSA funktionieren in der Schweiz, ja, das, von dem kann man ja mal ausgehen, aber schlussendlich ist es nicht. Und schau, im Fußball ist es immer so, im Nachhinein werden Entscheidungen immer beurteilt und bewertet. Und darum hat jetzt einfach der Stucki da zusammen mit seinen Sportkommission-Kollegen einfach ein paar Fehleinschätzungen und Fehltransfers gemacht. Und also die Leistungsguillotine gilt nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Verantwortlichen. Mann, ja, hat es jetzt gemerkt, aber irgendwann wird es auch beim Stucki, wenn er nicht bessere Entscheidungen trifft, wird dann angesetzt.
Jetzt geht es ja gerade eigentlich Schlag auf Schlag los für den neuen Trainer, falls der schon bekannt wird und zuerst wird vielleicht interimsmässig jemand übernehmen. Zuerst haben wir die Europa League gegen Viktoria Pilsen und dann am Sonntag das Spitzenspiel gegen den FC Thun. Ist das so ein bisschen die letzte, ja, ich sage jetzt die letzte Chance, zum neues Meisterrennen eingreifen? Weil sonst wären es 13 Punkte, wenn man den Match verlieren, wo man Rückstand hat.
Ja, sicher, das ist man sich auch bewusst. Nachher kommt dann noch der Cup-Viertelfinale in St. Gallen. Das sind eigentlich jetzt in einer Woche frühe Wettbewerb, wo man theoretisch alle Saisonziele könnte verspielen oder man auch noch mal verliert gegen Thun, man scheidet aus der Europa League aus und aus dem Cup auch. Darum, ja, es geht zackig los für den Neuen, wer immer das dann ist.
Ist natürlich auch eigentlich nicht so eine dankbare Aufgabe, oder? Wenn man kommt, dann muss man gerade 3 Wettbewerbe quasi retten.
Ja, natürlich. Das sieht jetzt irgendwo brutal oder schwierig aus. Aber wenn man rein beim FCB, ja, wenn eins spätestens nach 2 Niederlagen im Volk bist, ist sowieso angeschossen, sage ich mal, als Trainer. Und von dem her, das ist klar, das macht es noch ein bisschen brisanter. Und ist sicher aus Sicht von der Stucki und Co. jetzt auch der Grund, warum man jetzt gleich gewechselt hat, weil man einfach sieht, jetzt in den nächsten 3 Matchen kann sehr viel verloren gehen und das will man natürlich verhindern und was hat man für einen Hebel? Zack, Trainer entlassen. Darum hat man es jetzt sicher gemacht, ja. Aber Zeitpunkt und so haben wir vorhin schon geredet, dass es einfach Fragezeichen dahinter gibt. Und der Manja ist auch ganz früh, hat er eine grosse Aufgabe gehabt und sie nicht geschafft mit Kopenhagen. Also wenn jetzt ein neuer Trainer Göppus scheidet, gut, jetzt das Internationale kannst du ihm, glaube ich, nicht ankreiden, aber wenn er dann gerade
noch...
Ja, aber wenn er den Thun noch verliert und im Göppus scheidet, dann ist er auch schon, also quasi hat eine gewisse Schieflage und muss die irgendwie wieder wettmachen. Also ja, da bin ich gespannt und... Das kann natürlich langfristig dann schon auch schwerwiegend sein. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein happiges Startprogramm, das er da hat. Wer auch immer das ist, eben, ob es jetzt der Chef von Nichtstein ist oder wer auch immer, vielleicht noch ganz kurz ein Wort zum FC Thun. Und das spielt das irgendwie eine Rolle, dass jetzt da so eine Überraschungsmannschaft vorderst in der Tabelle steht? Oder ist das zu Basel leicht ein bisschen egal, wenn das IB wäre? Gut, dann wären wir wahrscheinlich noch nervöser, nehme ich an.
Ich glaube, es ist egal, es geht allein um den Rückstand. Noch, wenn jetzt IW 10 Punkte Vorsprung hat, weiß nicht, ob man dann noch das Gefühl hat, man kommt dort noch dran. Bei Thun haben sie auf jeden Fall noch das Gefühl, dass die irgendwann dann doch mal noch ein Bass zeigen, zumal es in der neuen Finalrunde gibt und man hat jetzt noch das Direktduell und dann nochmal das Direktduell. Also, die sind ja jetzt nicht außer Reichweite, die Thun, auch wenn 10 Punkte nach viel aussieht. Aber man ist sich schon bewusst, dass man da die Fälle davon schwimmen sieht, wenn man jetzt nicht gewinnt am Sonntag. Also, es ist schon ein bisschen wie ein Liga-Meisterschafts-Endspiel für den FCB. Thun kann sich weiter absetzen, aber wenn Basel da nicht gewinnt oder sogar verliert, dann sind sie, ich glaube, selber sind sie zu weit entfernt, als dass da noch etwas möglich wäre.
Es gibt ja da den schönen Ausdruck 6-Punkte-Spiel, oder? Und das ist genau so eins jetzt aus FCB-Sicht, oder? Man kann schon 7 herkommen, Thun. Das ist absolut einholbar bei den vielen Spielen, die noch sind. Aber 13. Kannst immer noch rechnerisch aufholen, aber ist natürlich auch für den Kopf schon sehr viel. Und musst du dann von dem zuerst mal wieder aufstehen, von dem nächsten Tiefschlag. Oder? Also ja, steht sehr viel auf dem Spiel.
Ja gut, dann können wir sicher gespannt sein, wie es weitergeht, auch was die Trainerkonstellation angeht und natürlich dann auch, wie der FCB shootet. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Köbi, merci Seba.
Danke auch.
Danke.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns immer über gute Bewertungen, Rückmeldungen und sonst irgendwelche Inputs. Die könnt ihr geben, indem ihr uns Bewertungen gebt in der Podcast-App von eurer Wahl und auch indem ihr uns ein Mail schreibt an podcast@chmedia.ch. Die nächste Folge vom Tribünengeflüster kommt dann nächsten Montag wieder. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CH Media auf chmedia.ch/podcast. Ich wünsche eine ganz gute Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.